Und jetzt beginnen die Attacken. Jetzt müssen die Sprinter mithalten. Die letzten Meter. Abdou Chaparov oder Erik Zabel. Und Erik Zabel gewinnt seine sechste Etappe. Der rote Teufelslappen.
So, ihr Lieben, hier ist eine neue Folge des Teufelslappen-Podcasts für die Radsport-Freaks und wir haben einen ganz prominenten Gast heute gewinnen können, Fabian Wegmann. Leider ist mein kongenialer Partner Sebastian von Freiberg heute nicht dabei, denn er ist krank geworden. Deshalb erstmal, Seba, gute Besserung, dass du bald wieder geradeaus gucken kannst, ganz wichtig. Und dann habe ich das Vergnügen gehabt, noch vor dem Rennen am kommenden Montag mit Fabian über die gesamte Radsportwelt zu philosophieren, über die großartige Tour de France mit der neuen Generation und dem epischen Battle um den Tourerfolg. Das Ganze hat der Fabian ja zusammen mit Florian Nass für das Erste, die Sportschau und die ARD, je nachdem wie ihr wollt, begleiten und kommentieren dürfen. Und natürlich haben wir uns auch über die Weltmeisterschaften ausgetauscht, über großartige Einzelerfolge und die talentierten deutschen Nachwuchskräfte bei Männern und Frauen. Weiß nicht, ob jeder von euch die Namen schon drauf hat. Und natürlich lässt er uns hinter die Kulissen und in die Details der Planungen, der kleinen Probleme, aber auch der Vorfreude auf ein episches Rennen rund um Münster, Münsterland Giro am kommenden Montag schauen. Also viel Spaß. Gute Stunde hat er sich Zeit genommen. Vielen Dank nochmal dafür. Ja, großartig. Herzlich willkommen in unserer kleinen Teufelslappenwelt. Dass das natürlich in dieser Woche noch vor deinem großen Rennen, also als Verantwortlicher geklappt hat, ist wirklich ganz großer Sport. Aber dann können wir natürlich auch noch ein bisschen Werbung machen, dass vielleicht noch ein paar Leute kommen. Oder habt ihr gar keine Startplätze mehr? Wie geht's eigentlich?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ja, geht gut. Natürlich Woche vorher oder ein paar Tage vorher wird natürlich ist ein bisschen mehr los, aber sind gut vorbereitet und das läuft soweit alles, also gerade so mein Bereich, die Strecke läuft, die letzte Brücke ist fertiggestellt. Das war jetzt auch nochmal so eine Sache, wo man, sonst hätten wir nochmal einen Umweg planen müssen. Das läuft auch alles, also Asphalt ist drauf, das ist schon mal ganz gut und ja, ansonsten auch, also mein Bereich ist ja vor allen Dingen das Profirennen, haben echt ja ein tolles Feld zusammen, tolle Starter, wirklich absolute Sprint-Elite ist dabei. Und für die Jena-Männer sieht es auch gut aus. Es sind aber noch ein paar Nachmeldungen möglich. Von daher, wir sind da ja nicht gedeckelt.
Ja, das ist ja schon mal ein großer Vorteil. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, sagen wir mal, dass die ganz große Lust auf so Massenveranstaltungen noch nicht unbedingt wieder da ist. Also sicher keine schlechten Zahlen. Ich selber bin ein bisschen hier bei rund um Köln gerollert, aber ich habe das auch aus Frankfurt gehört. Das sind noch nicht wieder die Zahlen wie vor der Pandemie, oder?
Ja, in Frankfurt war es sehr gut. Deutschland-Tour war auch ausgebucht und wir sind jetzt eigentlich so auf dem Niveau auch wie die Jahre zuvor. Bei uns spielt natürlich schon immer, ist relativ spät und dann spielt natürlich die Wettervorhersage immer gerade für die Nachmeldung. Wir haben immer sehr viele Nachmeldungen und da schielen die Leute natürlich auch immer drauf. Aber also grundsätzlich so an der Strecke, die deutschen Rennen, die ich jetzt so erlebt habe, war es wirklich sehr schön. Jetzt gerade das letzte Rennen, was ich gemacht habe, Deutschlandtour, war wirklich die Begeisterung sehr groß. Für die Jedermänner, klar, ich meine, ich glaube, das ist allgemein. Es sind sehr viele Veranstaltungen, die jetzt nachgeholt werden. Und es geht gar nicht nur darum, ich meine, so ein Jedermann, der hat ja nicht nur das, sondern der hat ja auch andere Veranstaltungen, geht auf Konzerte und alles. Und die werden natürlich nachgeholt. Und irgendwo ist ja wahrscheinlich der Terminkalender dann auch sehr ausgereizt. Und ich glaube, das ist vielleicht noch so das Ding. Aber ansonsten, die Nachfrage ist schon groß, ja.
Ja gut, das mit dem Wetter ist natürlich immer so ein Ding. Anfang Oktober hast du natürlich eine gewisse Unsicherheit drin, aber das weiß ja auch jeder, der sich jetzt noch drauf einlässt, das ist ja auch irgendwie klar.
Genau, das ist das und ich meine, dafür gibt's ja auch Kleidung.
Ja, oder? Außerdem habe ich Münster tatsächlich auch kennengelernt als ein Rennen, das jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu Frankfurt relativ früh in der Saison haben alle Bock, so eine Grundaggressivität, sage ich mal, ja. Und in Köln gibt es halt doch ein paar nicht ganz unproblematische Streckenabschnitte, wo es halt dann mal eng wird und so. Das sind die jeder Männer halt nicht gewohnt, in großen Gruppen zu fahren, dann knallt es da doch relativ viel. Münster habe ich völlig anders kennengelernt. Total relaxed, ja. Da glaube ich, spielt dieses Ende der Saison, ja, alle sind nicht mehr so hundertprozentig fit vielleicht. Also die Jedermänner jetzt, ja, hatten dann irgendwie einen Sommer dazwischen, ja, wo man vielleicht weniger gefahren ist oder halt genug gefahren ist. Das ist eine andere Atmosphäre da. So habe ich das jedenfalls wahrgenommen. Ist das für dich auch ein bisschen so?
Ja, ist auch natürlich unter den Profis. Wie gesagt, ich hab wenig mit den Jedermännern dann immer zu tun, weil ich dann am Profistart bin, da alles vorbereite und der ist ja immer außerhalb von Münster. Und der Jedermannstart ist ja drin, in Münster an zwei verschiedenen Stellen haben wir den immer und Ziel dann vorm Schloss. Aber ich glaube, das ist schon so, wie du das schilderst. Also gerade bei den Profis sehe ich das natürlich auch. Für viele ist es auch eins der letzten Rennen oder das letzte Rennen der Saison. Und da, egal wie die dann gelaufen ist, dann ist man natürlich schon, dann kann man da irgendwann einen Haken drunter setzen. Ne? Dann ist man nochmal einmal motiviert, fährt das Rennen und weiß dann hinterher im Ziel, so, jetzt kann ich mal in meinen wohlverdienten Urlaub gehen.
Ja, außerdem habt ihr ja dieses Jahr diese besondere Situation mit der Punktewertung, ja, dieser Zeitraum, der jetzt wieder endet, dieses 3-Jahre-Fenster. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass Israel komplett bei euch antritt, ja, weil die ja noch auf dem Abstiegsrang sind. Aber schilder doch mal, was das jetzt tatsächlich mit eurem Feld gemacht hat und inwiefern dass das Feld verändert hat, dass da die Punkteregel jetzt Mannschaften in Gefahr bringt, eventuell aus der World Tour Liga abzusteigen.
Ja, da haben wir natürlich ein paar, die jetzt kommen, eben gerade Israel, vielleicht kommt Nizolo sogar noch, steht noch so ein bisschen in den Sternen, aber klar, wenn dann, also wir haben ja jetzt ein wahnsinnig starkes Starterfeld, ja, ich muss mal nochmal einmal durchgehen hier, aber wir haben Sam Bennett dabei, Olaf Koy, der ja sehr viel in letzter Zeit gewonnen hat, wir haben Jakobsen, wir haben Dylan Groenewegen, wir haben Pascal Ackermann, dann haben wir, wer fehlt denn noch? Caleb Ewan ist noch mit dabei, natürlich auch Lotto. Also da sind schon wirklich, Philipsen wird auch wohl fahren. Also da fällt mir kaum noch einer ein, der irgendwie fehlt. Wir haben eine extrem gute Palmarès so in den letzten Jahren jetzt gehabt. Letztes Jahr Cavendish, dann ehemaliger Weltmeister Tom Boonen hat gewonnen, dann ja Kittel, Greipel, Degenkolb, also die großen deutschen Stars und dementsprechend kommen dann natürlich auch, ja, je besser die Palmarès ist, desto eher kommen dann auch die großen Namen. Aber klar ist es zum Beispiel so, ein Team Bike Exchange fährt hier zum ersten Mal, kommt dann mit Dylan Groenewegen auch wegen den Punkten. Ich meine, wir sind eins Punkt pro Rennen und da gibt es halt 200 Punkte zu verdienen und zu holen und deswegen ja, sind die natürlich auch alle am Start.
Und es ist schon so, dass jetzt ja nicht nur der Erste da die Punkte mitnimmt, ne, sondern noch eine Staffel dahinter. Das heißt, es ist auch wichtig, dass du in den ersten Platzierungen gut vertreten bist.
Ja, ne? Ja, natürlich. Natürlich geht das auch rapide runter, wie bei allen anderen Rennen auch. Aber die ersten drei, da gibt es natürlich schon eine Menge Punkte zu holen. Und das ist auch mit ein Grund. Und ja, es wird ja viel diskutiert, dieser Auf- und Abstieg. Gestern noch lange Zeit mit jemandem gesprochen. Es wäre ja vielleicht ja auch gar nicht schlecht, wenn man das jedes Jahr hätte. Aber es ist natürlich für die Sponsoren, die wollen natürlich eine gewisse Sicherheit haben. Also wenn sie jetzt drin sind, dann wissen sie, die nächsten drei Jahre können wir fest mit der Tour de France planen. Und da kann man sagen, was man will. Es gibt schöne, große, andere Rennen, aber es dreht sich halt das meiste doch wirklich um die Tour. Und deswegen ist es für die viele Teams einfach wichtig, dort zu starten. Und dann eine Sicherheit zu haben und dann auch den Sponsoren diese Sicherheit zu verkaufen. Ne?
Ja, absolut. Deshalb wurde jetzt ja schon gemunkelt, dass es vielleicht jetzt eine Übergangsfrist gibt, ne, um dann doch die, ja, sagen wir mal, prominenten Teams drin zu halten, also dann auf 20 erhöhen und dann nochmal einen Cut machen. Das ist so ein bisschen, also das klingt mir jetzt so ein bisschen nach UCI-Mauschelei. Also entweder hat man die Regel oder man hat die Regel nicht, ja. Aber ich verstehe natürlich auch die großen Teams, die dann auch sagen, hey Leute, was ist dann mit uns? Ja, wo ist unsere Sicherheit für die nächste Saison? Ja, was sollen wir angehen? Sollen wir jetzt betteln gehen, um die Wildcard Wildcards oder was, ja, weil die Bettelei findet ja eh statt, ja.
Ja, ja, genau, die ist dann, und natürlich probieren sie immer, ja, das auf ein professionelleres Niveau zu heben, aber dann ist es halt auch mal im Jahr, da sind sie froh, wenn sie überhaupt 18 World Tour Teams hinbekommen, und jetzt sind sie in der Lage, dass vielleicht sogar 20 World Tour fahren wollen. Die Veranstalter sind dann natürlich auch unter einem Druck, weil wenn ich jetzt mehr Teams nehme, höher kategorisiert ist, kostet mich auch einfach mehr Geld. Ja, und die anderen Teams können dann wieder nicht starten. Also wir sehen auch, es gibt immer weniger Pro-Conti-Teams. Sponsoren sind schon bereit, viel Geld zu zahlen, aber dann wollen sie top sein. Und so für die zweite Liga wird es halt immer schwieriger. Das ist einfach so. Ja.
Ja. Werfen wir nochmal einen Blick auf Münster. Letztes Jahr war ja schon auch so ein bisschen ein emotionaler Part mit der Abschiedstour von André Greipel. Wo findet der sich jetzt so langsam wieder? Also er macht ja ein bisschen was mit seinem neuen Sponsor hier rund um Köln, logischerweise. Ja. Kommt der denn jetzt nochmal auch in ähnliche Funktionen als sportlicher Leiter oder im Radsport?
Ja, rund um Köln hat er ja auch als sportlicher Leiter gemacht, genau. Ja, muss man ihn mal fragen, was er so sonst noch vorhat. Ich glaube, er hat viele Pläne gerade, er macht viel. Ich habe ihn schon bei vielen Veranstaltungen getroffen und ja, ähnlich wie bei mir auch, als ich aufgehört habe, man muss sich dann ja so ein bisschen finden und einfach, ich habe mir da auch einfach mal ein Jahr Zeit gelassen und habe einfach mal alles Mögliche probiert und mitgemacht und einfach zu sehen, so, wo da habe ich denn Lust drauf. Und ich meine, ich gehe davon aus, dass André da auch ja jetzt keinen großen Zeitdruck hat, dass er nicht von heute auf morgen irgendeinen Job anfangen muss, dass er ein bisschen was hat und dann einfach, das ist ja das Schöne, sich das dann wirklich aussuchen kann und ja, so seinen Platz findet.
Ja, das mit den sportlichen Leitern, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, weil das gab ja so eine Diskussion rund um die Tour der Frauen in diesem Jahr, wo viele gesagt haben, ja, die sportlichen Leiter aus den Teams waren vielleicht nicht so erfahren, wie man sich das wünschen würde, wenn man in der Tour de France mitfährt, also mit dem Auto mitfährt. Und da wären durchaus Stürze verursacht gewesen durch das eher nervöse Fahren von nicht ganz so erfahrenen sportlichen Leitern in den Feldern. Das ist ja ein so ein Part, ja, dass man eben zwar mitfahren darf, aber im Auto mitfahren darf, ja, eine andere Perspektive gewinnt. Ja. Was ist das für ein Perspektivwechsel gewesen, als du nicht mehr auf dem Rad unterwegs warst?
Ja, es ist komplett anders, ne? Ich meine, man hat ja wirklich ja auch Zeit. Man muss sich ja nicht so 100% die ganze Zeit konzentrieren wie auf dem Rad, ne? Wenn man Angst hat, dass man stürzt und bremsen muss, sondern man kann auch wirklich mal ein bisschen mehr links und rechts sehen und sieht dann halt auch mehr die Fans und die Zuschauer und sieht vor allen Dingen auch das Drumherum, was es bedeutet, so ein Radrennen zu organisieren. Also früher als Rennfahrer habe ich mich immer nur aufgeregt, warum fahren wir jetzt daher oder die Schleife oder da. Und jetzt weiß ich, okay, da ist halt ein Bahnübergang oder da ist eine Baustelle oder da wird es einfach zu eng und deswegen ist die Strecke so, wie sie ist. Das ist natürlich schon ein ganz anderer Blick. Es macht mir extrem viel Spaß, weil es einfach, ja, ich kenne den Sport, ich liebe den Sport, aber es ist für mich auch nicht mehr so anstrengend.
Das stimmt, ja. Also, weil du das sagst, ja, weil ja immer wieder auch so Sachen auftauchen, jetzt weniger bei der Tour, weil das ja schon ein extrem professionelle Veranstaltung ist, muss man ja sagen, mit dem Design der jeweiligen Routen, mit den Strecken, mit natürlich auch der Sicherheit, mit dem vorher ja nochmal alles durchfahren und so weiter und so weiter. Je weniger es wird bei den Organisationen, die haben natürlich auch nicht so viel Geld und nicht so viel Manpower, nicht so gut abgeteilte Strecken, Streckenposten, die vielleicht nicht da richtig stehen. Klar, Road Furniture ist natürlich immer so ein Thema, was hier, glaube ich, auch eher zunimmt, dass mehr stationäre Sachen halt auf den Straßen sind oder Kreisverkehre etc. Das nimmst du ja jetzt als sportlich Verantwortlich ja nochmal ganz anders war, ja, weil genau. Das dann immer Sorgenfalten bereitet. Ne?
Genau, das ist es. Also ich meine, hier in Münster haben wir natürlich, ja, wir haben das Ziel ist immer fix, Start ist immer ein anderer Punkt, ein anderer Ort. Ich kenne natürlich die ganze Region hier und da ist es natürlich einfacher, eine Strecke zu bilden, aber trotzdem jedes Jahr kommt halt ein Kreisverkehr oder kommen Inseln wieder hinzu das wird's natürlich, das macht es in dem Sinne schwieriger, dass wir einfach mehr Personal brauchen von Jahr zu Jahr. Die Auflagen werden immer größer, muss immer länger gesperrt werden, also so, ne, diese Sicherheitsvorkehrungen, die wir haben, das waren im Grunde genommen so, ja, so zwei Ereignisse. Es ist einmal die Love Parade, die damals dann so reingehauen hat mit diesen Konsequenzen, die es hat, dass man einfach ja Sicherheitskonzepte schreiben muss und solche Sachen. Terroranschläge ist ein Riesenthema auch. Man braucht recht viele LKWs, die dann halt ja die Massen halt einfach schützen. Die kann man auch nicht einfach irgendwie hinstellen, sondern braucht man einen Fahrer dafür. Den muss man natürlich auch bezahlen. Und diese Kosten, die explodieren dann natürlich ganz schön. Ansonsten haben wir in Deutschland schon das Glück. Ich meine, wir haben sehr gute Straßen im Gegensatz zu vielen anderen Ländern. Also die Verhältnisse sind ganz gut und haben da auch viele, viele Möglichkeiten. Und das macht schon auch Spaß, so ein Rennen in Deutschland zu organisieren, keine Frage. Aber jetzt bei der Deutschlandtour ist zum Beispiel wirklich, wenn wir da eine Stadt haben, eine neue Stadt, dann müssen wir gucken, wie man da ein Ziel findet, ja, in der Innenstadt. Wir wollen ja in die Innenstadt, wir wollen dahin, wo die Leute sind und wollen da schöne, sichere Zielgeraden finden und das wird immer schwieriger. Die breiten Straßen werden immer, auch in den Innenstädten, werden immer mehr verkehrsberuhigt. Große Schwierigkeit haben wir immer in Städten, wo es Straßenbahnen gibt, denn da ist meistens auf den großen Straßen, breiten Straßen, da sind dann die Bahnschienen und da kann man natürlich nicht längs entlang fahren. Und das sind so Dinge, da habe ich mir früher als Rennfahrer natürlich überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Das sehe ich jetzt und das ist natürlich eine Herausforderung, aber das macht auch sehr viel Spaß.
Jetzt ist ja Münster prinzipiell sowieso eine sehr fahrradfreundliche Stadt, aber jetzt mal zum alltäglichen Fahrradfahren. Trägt das halt zu einem anderen Verständnis bei für ein Radrennen, auch für, weil man liest ja dann immer 3, 4, 5 Tage vorher Absperrungen, ja, da lang können sie nicht und so. Also sagen wir mal eher eine Grundstörung für das allgemeine öffentliche Leben. Ja,
ja gut, das sind ja alle Großveranstaltungen im Grunde genommen. Ne? Also wir haben jetzt in Münster in den nächsten Tagen auch noch einen G7-Gipfel. Also da sieht es dann nochmal ganz anders aus.
Da gibt es ja eine Spaßveranstaltung.
Genau so ist das. Ich habe ja natürlich auch viel mit der Polizei zu tun, die uns auch sehr, sehr gut unterstützt hier. Aber die sagen, ja gut, das war schon immer ein Aufwand für den Münsterland-Giro, aber das, was wir jetzt haben, steht in gar keinem Verhältnis. Also das Verständnis, das wird immer größer. Und wir haben für die nächsten 4 Jahre in Münster auch verlängert mit den Sponsoren. Wir hatten eine Pressekonferenz und Markus Lewe, unser Bürgermeister, hat das auch nochmal explizit gesagt. Man braucht so ein Leuchtturmprojekt einfach. Einfach eine so eine Veranstaltung, wo man sagt, so, die haben wir jetzt, die ist jetzt jedes Jahr, die ist traditionell und da kommen alle hin und die mit dem Fahrradfahren zu tun haben. Das ist nicht nur der Profisport, es ist der Breitensport, es ist auch was für die Kinder, also dieses fette Reifenrennen, da sind bis zu 700 Kinder, die da mitmachen und es geht einfach darum, ich meine, das große Problem, was wir ja in den Städten haben, ist der Verkehr und natürlich überlegen wir mit anderen Verkehrsmitteln und was auch immer und Bussen und Bahnen, aber das Einfachste ist ja einfach das Fahrrad. Also der Großteil der Bevölkerung kann Fahrrad fahren und macht es vielleicht nicht in der Stadt, weil die Möglichkeiten einfach nicht da sind, weil es einfach zu gefährlich ist. Wenn es aber mit dem Fahrrad schneller geht und einfacher geht, dann fahren die Leute auch das Fahrrad. Und ich glaube, das ist einfach dieses Projekt, so Münsterland-Giro ist einfach so ein Zeichen dafür, beziehungsweise so ein Symbol dafür, dass man sich mit dem Fahrrad bewegen kann. Und diese Akzeptanz wird immer größer in der Bevölkerung, das kann man schon sagen.
Ja, ich meine, im Alltag braucht der Radfahrer eben auch ein bisschen mehr geschützten Raum, ne? Dass man nicht so nah
genau, das
an den Autos,
ja,
halt dran ist. Ja, das ist ja wiederum auch jetzt der große Reiz, wenn du eben am Sonntag oder am Montag ist es ja, als jedermann fahren kannst, dass du auf einer abgesperrten Straße, also für nicht für Autos zugelassene Straße unterwegs bist, ne? Weil dann ist ja der, genau, Reiz des Radfahrens noch mal deutlich höher. Ja.
Genau, das ist so und das ist ja auch das, was wir jetzt auch in Münster haben. Wir haben jetzt entlang des Dortmund-Ems-Kanal auch einen großen neuen Radweg, sehr modern, also mit Beleuchtung auch nachts, also nicht die ganze Zeit Beleuchtung, sondern es ist immer so eine intelligente Beleuchtung, da wo ein Fahrer herfährt mit Bewegungsmeldern, da 100 Meter davor und dahinter wird's hell und dann wird's auch wieder dunkel und von da aus kommt man dann überall in die Stadt über große Fahrradstraßen und die werden da auch immer mehr. Ich finde das einfach eine super Sache. Fahrradstraßen dürfen auch Autos durchaus fahren, aber die haben nicht Vorfahrt. Also der Fahrradfahrer hat Vorfahrt und dann fahren Autos auch mal durch, aber sehr langsam und müssen halt Rücksicht nehmen. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg, den man da gehen muss. Dadurch wird das Autofahren in der Stadt unattraktiver. Man kann es noch machen, aber es wird halt langsamer. Und wenn ich dann mit dem Fahrrad einfach schneller bin, der Mensch ist halt bequem, der will halt schnell am Ziel sein, ne? Oder praktisch auch, vor allem, wenn ich jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre und bin mit dem Fahrrad in 10 Minuten da, mit dem Auto brauche ich 20, dann fahre ich irgendwann mit dem Fahrrad, egal wie das Wetter auch ist.
Ja gut, aber das sind wir ja dann direkt beim E-Bike, ne? Wann gibt's das erste E-Bike-Rennen? Also die Profis haben ja so ein E-Bike-Rennen gemacht, ja. Bin ich ja mal gespannt, ob sich das halt irgendwie mal durchsetzt. Aber sagen wir mal, für den alltäglichen Verkehr ist ja ein E-Bike im Prinzip ein Segen, ja, für viele Leute, die einfach nicht 40 Kilometer am Tag fahren wollen oder sagen, das höre ich halt ganz viel, ja, verschwitzt im Büro, ja, habe ich keinen Bock drauf, ja. Dann macht man ein E-Bike, dann hat man das Problem viel, viel weniger, wenn überhaupt, ja, das ist schon so.
Also gerade in den Außenbezirken, wenn man so, und das sind halt immer mehr Leute, die nach außen, ja, die sich Wohnung oder ein Haus gekauft haben, außerhalb, so 10, 20 Kilometer außerhalb von Münster, und da ist natürlich ein E-Bike eine absolute Alternative, ne? Und das ist eine großartige Erfindung, kann man nicht anders sagen.
Lass uns noch mal ein bisschen auf den Profizirkus schauen in diesem Jahr, weil es gab zwar auch ein paar andere Veranstaltungen, aber das war für mich schon ein unglaubliches Jahr. Ja, dass Leute, die ein bisschen Spaß am Radsport haben, ja schon wahnsinnig geflasht haben. Du warst ja logischerweise für uns in der ARD wieder bei der Tour de France unterwegs. Das war ja schon unfassbar eigentlich. Was ist für dich der Grund, dass diese hohe Attraktivität jetzt wieder da ist? Und woran machst du das fest oder an welchen Figuren machst du das fest?
Also ich glaube einmal, dass durch Corona wirklich viele Leute den Weg aufs Fahrrad gefunden haben und den Spaß am Rennradfahren entdeckt haben. Also wenn man jetzt sieht wie viele Leute Radfahren. Also ich sehe das einfach nur in meinem Bekanntenkreis. Der besteht nicht nur aus Radfahrern, sondern ich wohne schon lange in Münster oder war zwischenzeitlich mal weg, aber viele, viele Freunde, die nichts mit dem Radsport zu tun haben. Und wie viele von denen sich in den letzten 2-3 Jahren ein Rad gekauft haben, das ist schon wirklich enorm und die haben, glaube ich, auch diese Begeisterung wiedergefunden. Die haben gesagt, ach, die Tour, oder wenn man das selber mal macht, selber Rad fährt, dann interessiert man sich natürlich auch eher für den Sport. Und da muss man auch sagen, dass die Rennen dieses Jahr extrem attraktiv waren. Also angefangen ja auch mit dem Giro d'Italia, was wirklich großartig war. Bohans Groh hat da mit Jay Hindley gewonnen und die Tour war extrem spannend. Also das war war ja wirklich, die Leute haben wirklich wieder stundenlang vorm Fernseher gesessen und gesagt, ja, schafft der Pogacar das jetzt wieder oder nicht, weil alle ja vorher auch dachten, ja, das ist sowieso klar, der gewinnt die nächsten 10 Jahre. Da wird keiner kommen, der ihn da abhängen kann. Und das ist, glaube ich, immer wichtig. Es muss auch nicht unbedingt immer ein Deutscher gewinnen. Also das haben wir dieses Jahr auch gesehen an den Einschaltquoten. Die waren wirklich sehr, sehr gut, besser als in den letzten Jahren, obwohl seit langem mal wieder kein Deutscher eine Etappe gewonnen hat. Also wir waren ja in den letzten Jahren extrem...
Die nicht aufgegangen sind, ne? Also weder so Fluchtdinger, die auf einen Punkt kommen gleich noch, ja, der so ein bisschen untergegangen ist, ja, aus deutscher Sicht.
Ja, aber es extrem spannend also wir haben seit vielen Jahren keinen Sieg mehr gehabt und wir waren lange Zeit verwöhnt mit Greipel und Kittel und also wir hatten ja teilweise 5-6 Siege, Etappensiege bei der Tour und gut, das haben wir jetzt dieses Jahr nicht, aber das heißt nicht, dass die Fahrer schlecht gefahren sind, die Deutschen, ganz im Gegenteil, die sind extrem gut gefahren, die sind waren immer in jeder Fluchtgruppe und einmal war es halt Lennart Kemner, der mit 9 Sekunden am gelben Trikot vorbeigeschrammt ist, vorher schon ganz am La Super Blanche de Belfi ganz knapp den Etappensieg verpasst hat, also er war ja auf der Höhe, es hat einfach nur nicht gereicht, und aber das ist ja die Spannung, die man auch sehen will und die Dramatik, die der Sport dann mit sich bringt. Und wenn dann so ein Lennart Kemner halt jeden Tag es wieder probiert, das ist einfach toll zu sehen. Ne? Und dann ja, sicherlich noch den Kampf ums Bergtrikot mit Simon Geschke, der großartig einfach gekämpft hat.
Das
dann auch nicht gepasst hat, aber die Sympathie hat er ja bekommen. Also er wurde ja gefeiert wie jemand, der es gewonnen hat.
Der musste sich ja vorher, als er das noch hatte, fast rechtfertigen, dass er es getragen hat, ja, weil es war ja teilweise auch, dass er es in Vertretung getragen hat, ja, aber das fand ich irgendwie eine ganz schräge Diskussion, ja, dass man sich eigentlich gar nicht darüber im Klaren ist, halt auch in der breiten Öffentlichkeit in Deutschland, was das heißt, bei der Tour de France das Ding in der dritten Woche anzuhaben, ja, das ist schon schräg.
Ja. Also ich durfte es ja selber zweimal für einen Tag nur an, und das war schon ein riesen Ereignis, ne, ein riesen Erlebnis für mich. Beim Giro d'Italia durfte ich es auch bis zum Ende tragen, und da war es ja auch so ein bisschen so, ich hab's jeden Tag probiert, immer in den Ausreißergruppen, ähnlich wie Simon das jetzt auch gemacht hat, und dann hat's geklappt, und ich habe das auch oft immer runtergespielt, hab gesagt, ja, ich bin nicht der beste Bergfahrer, da gab's welche, die sind besser, aber grundsätzlich gibt's da ein System, es gibt Punkte zu verteilen, und wenn du hinterher mehr Punkte hast, bist du der Beste, also jeder hat die gleiche Chance, das Trikot dann zu kriegen, und ja, dementsprechend hätte er sich's auch absolut verdient. Er hat wahnsinnig gekämpft, und ja, das ist dann so knapp, es war natürlich schade.
Ja, vor allen Dingen Bergpunkte kriegt man ja nicht nur geschenkt, ne? Weil man muss dann den Berg auch relativ früh hochfahren.
Genau so ist das, oder auch in der Fluchtgruppe bei der Tour de France zu sitzen, das ist ja kein Wunschkonzert, also das probieren jeden Tag 100 Leute.
Ja, aber dann war ja eben diese spezielle Situation noch, dieses Duell, ja. Duell von ja auch noch zwei, zumindest sagen wir mal so vom klassischen Verständnis her, sehr junger Radrennfahrer, ja, weil ich sage deshalb klassisch, weil jetzt so eine Generation plötzlich da ist, die alle in so einem Alter drin sind, ja, also Anfang 20 ja noch, und trotzdem schon den Sport dominieren, ja, und definieren halt auch, ja, aber Pogacar gegen Vingegaard war natürlich schon ein außergewöhnliches Duell, ne? Dass zwei halt auch so mit offenem Visier da aufeinander zugegangen sind und man eigentlich nicht so richtig wusste, wer jetzt eigentlich der bessere Radfahrer ist am Ende. Ja?
Nee, genau. Also es war, Pogacar hatte mit Sicherheit, ist ja auch mit einem sehr guten Team angetreten, hatte dann aber auch ganz viel Pech im Team. Also gerade durch Corona viele Ausfälle gehabt, Stürze, und er war ja nur an einem Tag so wirklich geschlagen, und sonst waren sie ja eigentlich immer auf Augenhöhe, mehr oder weniger. Gut, am letzten Tag, dann ist auch irgendwann, wenn die Luft raus ist, dann wirst du vielleicht auch abgehängt, aber das war wirklich spannend, ne? Und ich meine, der kommt ja auch noch jetzt, Remco Evenepoel hatte gerade die Vuelta gewonnen, ähnliches Alter, also das ist schon eine coole Generation, die da aufwächst, und
ja, eine neue Generation einfach, ne, die da jetzt
definiert. Ja, das ist eine neue Generation, und ich freu mich wirklich auf diese ganzen Duelle, die wir da in den nächsten Jahren sehen werden. Und ja, warum das so ist, habe ich mir jetzt auch immer viele Gedanken gemacht, aber ich habe gestern noch lange Zeit mit einem Teamchef gesprochen, und er sagte, die Sache ist halt die, es machen die jungen Fahrer machen auch keine Fehler mehr. Gar nichts mehr. Es ist so professionell geworden in den letzten Jahren. Es war früher immer mal so, dass ein Fahrer mal einen Hungerast gekriegt hat. Gut, das können wir jetzt vielleicht beim Pogacar, war es vielleicht auch mal so, haben sie sich vielleicht auch ein bisschen verrechnet, aber die Ernährungsberater sind da, die Sportwissenschaftler, und die wissen ganz genau, die wissen besser, einen Fahrer einzuschätzen als der sich selbst. Früher war es so, da musste man das lernen. Man musste seinen Körper erstmal kennenlernen und wissen so, wie viel muss ich essen, wann gehe ich an meine Grenzen, wie erhole ich mich, und musste Erfahrung sammeln, und das müssen die heutzutage fast gar nicht mehr, weil das andere für sie übernehmen. Ja. Also ne, so ein Sportwissenschaftler, die wissen oft mehr durch die Daten, was er an, wie viel Energie er zum Beispiel braucht, wie viel er essen muss. Das wissen die. Er weiß das nur, wenn er Hunger hat, aber manchmal muss man auch essen, wenn man keinen Hunger hat bei der Tour, ja. Und das ist schon wirklich interessant. Und ich glaube, da, die sitzen alle super auf dem Fahrrad, ja. Die sind alle, das ist nicht mehr, dass man sich über Jahre irgendwie eine gute Zeitposition da, Zeitfahrposition erarbeiten muss, sondern wenn die zu den Profis kommen, wenn die bei Jumbo Visma unterschrieben haben, dann durchlaufen die so ein Prozedere und sitzen dann Anfang des Jahres genauso gut auf dem Rad wie jeder andere auch.
Ja. Das ist, ja, wir haben rund um Köln eine Folge mit Sven Teutenberg gemacht. Der war ja noch die Generation, jeder, der isst, ist schwach. Ne? Also die sind ja mit Wasser gefahren im Prinzip. Ja.
Das war Trial and Error, genau. Das war einfach so, ich muss halt gucken, was so für mich funktioniert und für jeden Einzelnen. Ja. Und ja, wenn das gut funktioniert hat, dann ja,
war das okay.
Dann behalten wir das mal so frei und dann machen wir das die nächsten 10, 15 Jahre.
Und das hat sich ja jetzt auch von optischem Bild her total verändert, ne? Weil man sieht ja viel häufiger, dass gegessen wird. Ja, also jetzt gerade, gut, das ist ja in der Regel doch Gels, ja, oder viel, viel mehr Gels, als das früher der Fall war. Und viel kontinuierlicher, ja. Man kann ja praktisch die Uhr nachstellen, okay, jetzt kommen, keine Ahnung, letzten 20 Kilometer, ja, noch eine Option, irgendwie kurzes Flachstück, alle fangen an, sich zu verpflegen, ja. Das hat sich auch für mich halt optisch in den letzten 5, 10 Jahren deutlich verändert, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also das hat auch ja mit dem Einzug im Grunde genommen der Sportwissenschaftler und der Ernährungsberater die Überhand genommen oder jetzt genau, also das sind die rechnen einfach, die wissen ganz genau, was es für Produkte gibt, ob du jetzt langkettige, kurzkettige Kohlenhydrate brauchst, zu welchem Zeitpunkt, welche Fette und die Produkte werden natürlich auch immer besser verträglich. Also wenn ich früher dran denke, wie so ein Gel, ja, da war einfach Zucker drin und dann hat man sich das reingehauen und dem einen, der hat es vertragen, dem anderen hat es den Magen umgedreht und das gibt's halt auch nicht mehr. Ja, das ist alles viel besser abgestimmt und vor allen Dingen auch individuell. Also jeder kriegt dann seine Flasche mit exakt den Kohlenhydraten, die er dann auch braucht. Und das macht natürlich sehr, sehr viel aus.
Absolut. Gehen wir nochmal zur Tour de France der Frauen. Ich weiß nicht, wie stark du das verfolgt hast. Ich bin in der Zeit auch Ende der Tour de France und Anfang der Frauentour in den USA gewesen. Da ist das relativ groß gezeigt worden. Aber das war schon eine Tour, die ja eigentlich ein Meilenstein sein sollte für die Weiterentwicklung des Frauensports, aber dann ja doch Brechungen hatte. Eine Situation, die sicher da augenfällig wurde, dass viele Frauen nicht auf dem gleichen Niveau fahren, ja, und nicht so häufig in so großen Gruppen unterwegs waren, weil es waren ja eigentlich zu viele Stürze für eine Tour, wo man gedacht hat, Mensch, das wird jetzt hier für den Frauensport wirklich ein großer Schritt vorwärts. Am Ende ist es das ja immer noch, aber die Stürze machen ja doch nachdenklich, ne?
Ja, natürlich, aber ich meine, das haben wir bei den Männern auch, ne? Also jetzt dieses Jahr war es nicht ganz so extrem, aber die Jahre zuvor hatten wir auch viele Stürze, weil das ist ja einfach die Nervosität auch. Also es war jetzt nicht der Strecke unbedingt geschuldet, dass die Stürze waren, sondern einfach die Nervosität im Rennen. Und ich glaube, das ist einfach, das bei den Männern ist das genau dasselbe. Gerade in der ersten Woche es war jetzt ein Riesenereignis für die Frauen, eins der größten, die es so je gab. Und dementsprechend sind natürlich auch alle sehr nervös. Also was ich so durch Gespräche und was ich so gelesen habe, was ich so mitbekommen habe, ist halt einfach der Frauenradsport hat sich in den letzten Jahren sehr schnell entwickelt, vielleicht auch zu schnell. Man hat probiert, sie auf das Niveau der Männer zu bringen. Man hat die World Tour Teams ins Leben gerufen, hat die eine gewisse Strukturen, die man haben muss in so einem Team, die hat man festgelegt. Also die haben jetzt ist im Grunde genommen so ein World Tour Team der Frauen ist nicht viel viel schlechter als ein World Tour Team der Männer. Ja, die haben dieselben Voraussetzungen, haben auch zum Beispiel dasselbe Mindestlohn wie bei den Männern, nur ist der Unterbau, der musste erstmal gefördert werden. Es gibt gar nicht darunter. Es gibt oben gibt es viele große Rennen, mittlerweile auch sehr viele World Tour Rennen. Die sind sehr gut organisiert, wie bei den Männern auch. Aber darunter ist ein riesen Vakuum. Da gibt es kaum Rennen und dieser Unterbau, der fehlt einfach. Und dann gibt es natürlich ein paar, die kommen hoch und haben noch gar nicht das Niveau. Die haben noch gar nicht diese Erfahrungen gesammelt und machen die dann erst in so einem World Tour Rennen. Und ich glaube, das ist die Problematik und das ist das, was ich so da rausgehört habe. Ich selbst kenne mich da jetzt auch nicht so extrem gut aus im Frauenradsport, nur das ist das, was ich einfach gehört habe, diese Kritik von vielen Fahrerinnen auch, dass vielleicht sinnvoller gewesen wäre, erstmal Geld in den Unterbau zu investieren, in kleinere Rennen und um dann ein Niveau aufzubauen, damit alle, damit man da bei der Tour dann halt dementsprechend auch wirklich 120 Fahrerinnen hat, die auf einem ähnlich guten Niveau sind.
Ja, ja gut, auf der anderen Seite, ne, du hast es ja gesagt, was für Münster gilt, gilt ja für den gesamten Radsport, auch die Boston
so Leuchtturmprojekt. Genau, ne?
Weißt du, das, richtig. Das ist halt der Punkt, aber das mit dem Unterbau.
Und das ist natürlich, junge Mädels, ja, die gucken dann sich die Frauentour an und sagen, oh, okay, das ist jetzt aber das, ja, da will ich mal hin. Genau. Das ist jetzt wirklich für mich ein Anreiz, noch mehr zu trainieren, oder das ist mein Traum, da mal am Start zu stehen. Deswegen natürlich, das eine geht mit dem anderen ein. Man darf das nur nicht vergessen, ja, diesen Unterbau und diese kleineren Rennen. Ja. Aber es ist, das habe ich halt so, die Erfahrung habe ich gemacht, es ist halt doch einfacher für größere Rennen dann einen Sponsor zu finden. Also vermeintlich ist natürlich sehr viel mehr Geld, aber die Sponsoren sind oft eher bereit, dann richtig viel Geld auszugeben, als ja, für so ein Juniorenrennen oder für ein U23-Rennen oder sowas.
Ist ja sowieso eine Situation, die in Deutschland entstanden ist. Ne? Also jetzt nicht nur in Junioren, sondern überhaupt, dass die kleineren Rennen deutlich weniger geworden sind. Ja, mit Ralf Denk haben wir vor einem Jahr darüber gesprochen. Er sagte auch, das ist so extrem schwer, da wirklich auf einer breiteren Basis Jugend und Junioren zu entwickeln, weil einfach die Optionen fehlen. Ja, deshalb ja sicher auch ein immer mehr Schielen in andere Richtungen. Ja, Anton Palzer kommt vom Mountaineering, ja, Jason kommt vom Rudern, ja,
Osborn
kommt vom Rudern. Klar, das ist natürlich die Vermengung von Mountainbikern und Straßenfahrern, das ja sowieso stattfindet, ist ja irgendwie eine logische Entwicklung, ja. Wobei, sagen wir mal, der Anteil der Top-Top-Fahrer, die einen Hintergrund im Mountainbiken haben, schon groß ist. Ne? Also da muss man fast überlegen, ob das nicht sogar der logische Weg ist von der physischen Entwicklung her. Ne? Weil die haben ja zwei Dinge. Die haben halt sehr, sehr große Motoren durch diese kürzeren, aber extrem fordernden Belastungsdauer. Ja, plus die können natürlich mit dem Fahrrad umgehen. Ne?
Klar, also aber das haben in den letzten Jahren immer, also es haben immer mal wieder welche Leute probiert, bei vielen hat es auch nicht funktioniert, weil die Distanz ist natürlich eine andere, die Länge ist eine andere, aber Cadel Evans ist ja zum Beispiel einer, der schon vor 15 Jahren gemacht hat oder vor 20 Jahren schon fast, der wirklich Weltspitze war im Mountainbike und dann auf die Straße gewechselt ist. Aber früher war das ja auch gang und gäbe, als es Mountainbike-Sport noch nicht so gab, sind die meisten auch Cross gefahren im Winter und kamen dann aus dem Cross-Sport. Das ist auf jeden Fall, daher, es ist einfacher, denke ich mal, ein Cross-Rennen oder ein Mountainbike-Rennen, wenn man nicht Probleme mit der Umweltschütze hat im Wald, weil aus Sicherheitsgründen ist es natürlich einfacher, oder Aspekten ist es ein einfacher, so ein Rennen zu veranstalten, als ein Straßenrennen. Also wenn ich das so sehe, hier erst vor Münster haben wir ein kleines Rennen, das hat früher mein Vater organisiert, jetzt bin ich da zweiter Vorsitzender auch im Verein, der hat das vor 15 Jahren noch mit einem Zehntel des Budgets gemacht. Also wir brauchen jetzt das Zehnfache und es ist nicht so, dass man da so extrem große Unterschiede sieht. Natürlich stehen einfach mehr Gitter, aber es fängt schon damit an, dass man früher ein Parkverbotsschild selber aufstellen konnte. Dann hat man sich die geholt am Bauhof, dann hat er die abends hingestellt und dann war das so. Das darf man jetzt nicht mehr so ohne weiteres. Die müssen viel früher da stehen, dann muss man eine Firma dafür beauftragen und kostet sehr, sehr viel Geld und das sieht ja ein sieht ja hinter der Fahrer nicht, oder? Also das hat keinen Mehrwert in dem Sinne. Also das Auto ist dann auch weg von der Straße, aber einfach ganz viel Geld, was da einfach verblasen wird, ne? Oder da weggeht. Und deswegen wird es auch immer schwieriger für diese kleinen Vereine. Einmal grundsätzlich Vereine haben es oft schwierig, wenn immer weniger. Das Ehrenamt wird grundsätzlich ist immer schwieriger. Ich glaube, die Leute haben einfach zu viel zu tun, immer mehr oder mehr Freizeitstress, sage ich mal so. Und wenn das dann immer noch teurer wird und dann man auch so ein Ehrenamt macht und dann eine Verantwortung hat, wo man hinterher unterschreiben muss, dass wenn da was schief geht, dass man da für strafbar gemacht wird, das macht natürlich auch heute nicht mehr jeder. Also das ist relativ schwierig in Deutschland. Da wünsche ich mir auch wirklich ein bisschen mehr Unterstützung von der Politik, dass man da sagt, das müssen wir einfach mehr wollen. Auch die Ordnungsämter, dass die da mehr mitspielen und die Sache einfacher machen.
Ja. das ist ja der Punkt, ja, ohne den Unterbau kommst du ja nicht weiter. Wobei tatsächlich ja jetzt wieder die Talente da sind, ja.
Das ist auch. Also man darf das gar nicht so schlecht reden. Absolut, ne? Also natürlich haben wir wenig Rennen. Wir haben vielleicht nicht so viel Quantität, aber dafür Qualität. Also wenn man jetzt sieht, die Deutschen bei der Weltmeisterschaft,
die Juniorinnen und Junioren. Also eben unterschiedlich in der Qualität.
Da sieht man halt, dass doch viele da sind, ne? Also dass die wir noch haben, dass für die wirklich eine gute Arbeit gemacht wird.
Ne? Ja, also wenn man jetzt gerade Emil Herzog sieht, ja, also der ist jetzt Weltmeister geworden, das ist ja schon mal ein Aushängeschild, ne? Weil du hast von Palmares gesprochen, ja, wenn man das mal durchgeht, ja, das so über die Jahre, wer da an der Position mal Weltmeister war, da sind ein paar ganz, ganz gute Namen dabei, ja.
Auf jeden Fall, ja.
Plus, der war ja auch im Zeitfahren schon mit einer Medaille unterwegs.
Genau, war er Dritter, ja.
Das zeigt mir schon, okay, der hat eine Qualität. Das ist das, was du gesagt hast. Ja, die haben schon als junge Radfahrer eine hohe Qualität, weil du willst ja im Zeitfahren nichts, wenn du scheiß auf dem Fahrrad sitzt. Ja, das ist ja auch klar.
Nee. genau.
Ja, so ist plus, es. Ja. Kommt, glaube ich, aus dem Allgäu, wenn ich das richtig weiß. Ja, also der nehme ich mal an, dass er auch schon mal zwei Berge gefahren ist. Ja, jedenfalls eine Idee davon hat. So, jetzt hast du da wieder einen. Bei ihm ist es aber, glaube ich, ja ganz gut angelegt, weil er aus dem Farmteam von Bora kommt, ne? Und da schon eine Karriereplanung gemacht worden ist. Ne? Nach dem Motto, so, der wechselt jetzt in ein anderes Team, der soll da zwei Jahre fahren und geht dann zu Bora. Ja? Also vielleicht nicht ganz so früh. Der richtige Weg, über so Farmteams zu gehen, oder würdest du die sogar noch eher in die großen Teams reinholen?
Ja, die haben natürlich das ganze Know-how, ne? Das ist natürlich wesentlich, also es sind natürlich auch Kosten, aber es ist für so ein Team natürlich einfacher, dann die können die in selbe Trainingslager mit einladen, die Fahrer, und die sind dann sehr schnell auf einem anderen Niveau, und es zeigt, die großen Teams, die haben ihre Farmteams, die haben ihre kleineren Junioren. Wenn man Jumbo zum Beispiel jetzt sieht, Jumbo Visma, die ziehen das ja wirklich ganz, ganz groß auf. Also er fängt das bei den Junioren an, geht über die U23 und dann zum Profis. Bei den Frauen ist es genauso. Das ist natürlich, das ist ja so der perfekte Weg eigentlich. Ja? Und die haben ab der Jugend haben die schon die besten Voraussetzungen. Deswegen ist es dementsprechend natürlich einfacher, aber manchmal denke ich, ist der schwere Weg auch nicht so schlecht. Also wenn man nicht als Junior schon das beste Material hat, ne, und dann wirklich mal kämpfen muss und dann immer noch eine Steigerung hat. Deswegen, das sagte ich ja vorhin, jetzt bei den Profis, es gibt ganz viele junge Fahrer, die extrem gut sind, aber wie lange halten die sich? Weil die natürlich in der Euphorie, ein Profivertrag in den ersten Jahren, das ist alles neu, alles gut, aber sie haben dann im ersten Jahr eigentlich schon das, was ja, was der andere Fahrer im fünften, sechsten Jahr hat. Es wird natürlich jedes Jahr entwickeln die Teams sich auch, aber nicht mehr in diesen Sprüngen, die sie dann haben. Ne? Aber grundsätzlich sind diese Farmteams natürlich gut, aber ich würde mich natürlich auch freuen, wenn viele Vereinsteams auch noch dementsprechend Sponsoren finden würden und dann zum Beispiel so eine Radbundesliga einfach aufwerten würden mit mehr Fahrern und mehr Qualität.
Ja, das ist halt dann der breite Unterbau, ne, aus dem das halt raus entstehen kann. Ja. Wo jetzt von der Systematik her solche Talente wie Emil Herzog oder wie auch die Bauerfeind bei den Frauen herkommen, kann ich jetzt gar nicht so sagen, ja, weil eigentlich höre ich in den letzten Jahren nur weniger Rennen, schlechtere Voraussetzungen, weniger Geld im Juniorenbereich, aber dann sind doch so Talente da. Ja. Also das ist dann wahrscheinlich so eine Mischung aus irgendwo lokal, wo eine gescheite Gruppe ist, wo ein gescheiter Trainer ist.
Also ganz klar, da fängt es ja im Grunde genommen an. Man muss ja erstmal, ein Kind muss ja erstmal Spaß haben am Radfahren und muss man erstmal da drauf kommen. Und das fängt immer in den kleinen Vereinen an. Ja, keiner fängt in einem großen Verein an. Also wenn der noch nie auf dem Rad gesessen hat, dann kannst du nicht in so ein Farmteam reinkommen. Das geht einfach nicht. Ne? Deswegen sind die exorbitant wichtig, einfach die Vereine. Und dann ist es natürlich immer ja, wer engagiert sich da für die Jugend? Und ich glaube, Talente haben wir sehr, sehr viele in Deutschland. Nur die müssen halt Rad fahren. Die müssen halt auf Rad gesetzt werden und dann dementsprechend auch gefördert werden. Und das ist natürlich auch ein sehr zeitintensiver ja, intensives Hobby am Anfang, ja, man muss viel trainieren und dann auch dadurch, dass es nicht mehr so viele Rennen, es gibt ja schon noch schöne, große Rennen auch, keine Frage, ne, auch, also jetzt zum Beispiel hier Team Sauerland, also diese ganze um Jörg Scherf und Heiko Volkert drum, die bauen jetzt auch, machen jetzt auch immer mehr Rennen, die sie selber organisieren und da entstehen auch neue Rennen und auch schwere Rennen, keine Frage. Aber es ist dann wirklich an den einzelnen Vereinen, ist da ein Trainer jetzt vor Ort, der jeden Tag oder nicht jeden Tag, oder zweimal die Woche einfach ein Training anbietet, wo die Kinder hingehen können und sich aufs Rad setzen können und erstmal trainieren. Also da, das ist, glaube ich, das dieser Unterbau, da muss es erstmal anfangen. Und dann natürlich auch zu den Rennen hinfahren, ist auch nicht um die Ecke. Also es kann halt mal sein, dass man da 200-300 Kilometer fahren muss mittlerweile, um an einem Rennen teilzunehmen. Das ist natürlich auch finanziell, muss sich das jemand leisten können oder der Verein, der es dann halt schimmt, der muss einen Bus mieten, dahin fahren. Wenn ich mich an meine Jugend erinnere, wohne ja in Münster und so im Umkreis, also bis Köln, so bis 120, 130 Kilometer konnte ich jedes Wochenende dran Rennen fahren. Ne? Also Dortmund, ich weiß gar nicht, die hatten früher 10, 15 Rennen im Jahr. Stimmt, ja. Also das war wirklich extrem viel und da war es natürlich einfacher, aber also das ist wirklich das A und O und deswegen hat man, glaube ich, auch immer so partiell so ein paar Regionen oder Vereine, aus denen gute Fahrer kommen, weil da einfach gute Nachwuchsarbeit gemacht wird.
Ja. Wenn wir noch mal eine Sekunde bei den Weltmeisterschaften bleiben, weil da war ja auch eine Menge drumherum, ja. Also erstmal haben ja einige gesagt, ist mir zu weit weg, noch mal nach Australien fahren und so, ja. Dann waren das ja schon von der Optik her trotzdem ganz geil, ja. Klar, du musst links fahren, da muss man sich auch mal kurz dran gewöhnen im Alltag, aber das ist halt so. Dann haben die natürlich leider ein bisschen Pech gehabt mit dem Wetter, weil es ja doch da 3 Tage lang richtig runtergemacht hat.
Ja.
Aber dann ja, sagen wir mal, zwei, also mindestens 2,5 bemerkenswerte Rennen. Also erstmal Emil Herzog, der ja ein also auch vom taktischen Verständnis her ja ein großartiges Rennen gemacht hat. Ja, also ein Portugiese war ja weggefahren, er ist ja dann wieder hingefahren und hat den dann halt im Spurt abgestellt. Also das war ja auch wirklich von der, also den Mut muss er erstmal haben zu sagen, okay, da fahre ich jetzt noch hin, ja, weil das sah eigentlich ja relativ aussichtslos aus, ja.
Genau, einmal den Mut und dann auch die Beine.
Ja,
ne?
Das ist ja klar. Ja, versuchen auch, kann man es immer, ne? Genau. Wie weit kommst du, ist das die Frage.
Ne? So ist es. Ne? Und das hat schon seine Qualität gezeigt, gar keine Frage. Und wenn man so sieht, was er auch die Saison schon gewonnen hat, ist er ein absoluter Überflieger. Ja. Ne? Das ist schon schön. Ne?
Und das Frauenrennen, weil wir über die Frauen gesprochen haben, hatte ja auch eine ganz hohe spezielle Note. Ja, weil wenn man das Rennen nochmal Revue passieren lässt, war ja Liane Lippert die mit Abstand stärkste Fahrerin an dem Tag, ja. Aber sie hat leider trotzdem nicht gewonnen, ja, weil dann am Ende doch noch, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, ja, Annemieke von Vleuten, ja, weil die fährt da mit einem gebrochenen Ellbogen, ja, das ist ja immer das Erste, ja. Und dann an so einer Stelle so dann reinzuhalten und an so einer ganzen Gruppe vorbeizufahren, die sich diese 3-4 Sekunden, die sich halt angeguckt wird, ja, bevor es in die unmittelbare Entscheidung geht. Und das war's dann, ja. Also das ist ja die Intelligenz, das kann man nicht lernen, oder?
Nein, also es war einmal, also Liane Lippert war die Stärkste, aber das Radsport ist einfach so, gerade so ein Tagesrennen, der gewinnt nicht immer der Stärkste, sondern oft ist es sogar dann, wenn du das auch zu früh zeigst, ist es hinderlich, weil wenn alle gegen dich fahren, das dann kannst du noch so stark fahren, dann ja, es sei denn, du bist Remco Evenepoel. So, der war natürlich auch wirklich super, super stark, aber da hat natürlich das Team auch gut für ihn gearbeitet und er hatte noch Wort von Art hinten, also das war taktisch einfach auch von denen halt gut gespielt, ne? Aber da war es einfach so, ja, Liane, die war sehr stark, sind immer weggefahren und dann haben sie sich einfach immer angeguckt, weil sie gesagt haben, ja, du willst ja Weltmeisterin werden, mit dir fahren wir jetzt hier nicht weiter, du musst uns da hinbringen und die muss dann natürlich auch pokern, weil sie weiß, wenn sie jetzt die ganze Zeit alleine von vorne fährt, dann bringt das auch nichts und ja, dann ist doch dann kurz vor Ziel alles zusammengelaufen und ja, von Leuten, die ja auch dieses Jahr alles gewonnen hat. Also was mich da ein bisschen gewundert hat, natürlich, die hatte einen Überraschungsmoment und die hat einfach auch die Power. Also sonst gewinnt sie ja auch nicht, sonst wird sie nicht so viel gewinnen. Sie ist einfach extrem stark. Und wenn sie einmal loslegt und man nicht am Hinterrad ist, ist es wie ein Remco Evenepoel, dann, dann kommt man da auch nicht wieder rein, in den Windschatten. Nur, die haben sich einfach viel zu lange angeguckt und keiner hat, ja, also wenn ich weiß, da ist eine Fahrerin, die so stark ist und ich im Sprint nichts reißen kann, weil ich weiß, die anderen, also auf jeden Fall drei, die schneller sind als ich, dann hätte ich schon mal ein größeres Augenmerk auf sie gehalten und wäre vielleicht mal ans Hinterrad gegangen und hätte probiert, mit der mitzufahren. Aber so war es taktisch einfach gut gemacht und fehlt vielleicht bei manchen auch einfach die Erfahrung. Aber andererseits war sie auch einfach stark. Also man kann es ja bei ich will das jetzt gar nicht irgendwie abwerten, dass da keine Erfahrung im Frauenradsport ist, weil bei den Männern, da weiß auch jeder, wie stark Remco Evenepoel ist. Und da kann man ja auch also sagen, man muss da hinterherfahren.
Ja, das ist eine. Also erstmal, dass Remco natürlich dann doch ja relativ früh weggegangen ist, ja, wo du sagst, okay, wenn sich da jetzt die Italiener und Franzosen zusammentun, dann können die den ja im Prinzip doch stellen, ja, auch wenn er sicher da einen exzellenten Tag hatte, das ist ja gar keine Frage. Aber dann war ja am Ende bei den Männern eine ähnliche Situation, ja, weil im Prinzip war ja diese Kleingruppe, die dann nochmal rausgefahren war, die müssen ja die beiden übrigen Medaillen unter sich ausmachen.
Genau,
die lassen sich komplett übersprinten, ja, und dann ist übrigens Matthews, die plötzlich auf dem Podest, warum?
Ja, war auch sehr skurril, weil ich einfach dachte, also es sind super Fahrer und auch Skelmose, der hat mit Sicherheit noch eine große Zukunft vor sich, der fährt sehr, sehr gut, hat schon einiges gewonnen und war, glaube ich, bei jeder Rundfahrt, die er gefahren ist, irgendwie auf dem Podium, aus der Deutschlandtour, wo er dann gestürzt ist. Ich glaube, dass die vier Fahrer in den nächsten Jahren nicht die Chance haben, mal wieder eine Medaille bei der WM zu holen. Und die Chance war ja 50-50, ja, es war eine Medaille zu holen. Also das hätte ich auch ein bisschen anders gemacht. Da muss man nicht auf den letzten anderthalb Kilometer eine Minute liegen lassen. Ne? Also die haben ja wirklich dann Stehversuche gemacht.
20 Jahre am Tag gefahren,
genau, und das bringt ja nichts. Also man kann ja wenigstens 35 fahren, das ist das tut dem dann auch nichts mehr ab im Finale. Ne? Ja, da haben sie sich, glaube ich, einfach so ein bisschen überrumpeln lassen. Ich meine, bei der ist ja auch eine Besonderheit, dass bei der Weltmeisterschaft nicht mit Funk gefahren wird.
Das merkst du dann und schon, ne?
Da hat man sich so dran gewöhnt. Das kann man vielleicht auch sehen. Das waren junge Fahrer, die dann einfach, die es gar nicht anders gewohnt sind, als mit Funk zu fahren und die da vielleicht auch ein bisschen überfordert waren mit dieser ganzen Situation. Hätte ein älterer Fahrer vielleicht auch anders reagiert, ja. Und ich glaube, wenn man das so gesehen hat, auch Wout van Aert, den haben sie sehr oft gejagt, so, aber wenn man jetzt auch überlegt, Hamburg, wie er da gefahren ist, ja, die anderen Fahrer haben viel an seinem Hinterrad gehangen, aber er hat's trotzdem probiert, er wusste ganz genau, wenn ich jetzt nicht fahre, dann werden wir auf jeden Fall eingeholt. Und dann sind meine Chancen ganz gering. Und deswegen ist er immer von vorne gefahren und hat dann auch noch den Vorsprung gehalten. Und das hätten die natürlich auch machen müssen.
Ja, bei den Weltmeisterschaften hat ja Rolf Aldag das Rennen halt auch kommentiert. Der war ja auch fassungslos darüber. Diskutiert ihr dann halt als Jungs, die das wirklich auch alles erlebt haben, dann auch mit jüngeren Fahrern mal, kommen die mal? Oder seid ihr dann als Experten unter euch und sagt, ey, hast du das wieder gesehen?
Nein, natürlich spricht man darüber, aber das muss ich ja auch mal fairerweise sagen, es ist immer einfacher, wenn ich hier am Fernseher sitze oder auch vor Ort da in der Kabine sitze und sage, boah, das hat der, aber da hat er falsch gemacht und da hätte er mal. Also so ein Rennfahrer erlebt die Situation ja auch immer ganz anders und wir sehen die halt auch anders, wir haben ganz andere Perspektiven, wir können das immer im Replay sehen und so ein Fahrer hat ja nur diesen Moment und manchmal trifft man natürlich auch falsche Entscheidungen und dann ist das auch so, das darf man gar nicht zu sehr, man muss einfach daraus lernen, ne? Aus diesen Fehlentscheidungen, die man da getroffen hat Und der Fahrer an sich auch, der muss sich dem halt dann auch dementsprechend annehmen. Und wenn man besser werden will, muss man sich das halt alles nochmal angucken, analysieren. Aber es gibt auch einfach nicht den Masterplan. Denn ja, wenn Skelmose jetzt dann vielleicht gefahren wäre, wäre er dann doch Vierter geworden. Dann hätte er gesagt, ja gut, jetzt bin ich Zehnter geworden, ob ich jetzt Vierter werde oder Zehnter, ist mir auch egal. Also ja, ist immer schwierig zu sagen. In dem Falle muss man wirklich sagen, es ging nicht mehr um den Sieg, es ging nur in Anführungsstrichen um Platz 2 und 3 und 4 und 5 ist ja auch noch eine gute Platzierung. Die hätten die ja unter normalen Umständen jetzt auch nicht eingefahren.
Ja. Das ist natürlich beim Radrennsport noch stärker, dieser Fokus auf den Sieger. Ne? Selbst bei einer WM, klar sagt man immer, ja, die Medaillen dahinter, aber dieser komplette Fokus auf den Sieg ist schon viel größer. Ne? Weil ich sehe ja ganz selten mal einen zweiten oder dritten jubeln. Ne? In der Etappe ja sowieso nicht, aber auch sonst nicht.
Nee, in der Etappe nicht. Also bei einem Tagesrennen schon mal. Genau. Also bei einem großen Rennen, ja, und das ist ja auch das Schöne eigentlich, ist auch die ersten drei immer geehrt im Radsport. Das finde ich ja auch gut, aber es ist natürlich so. Dass nur noch der Sieg zählt. Ne? Also am Ende des Jahres wird halt an den Siegen gemessen. Wir sind ein Team am Siegen gemessen, nicht an zweiten oder an Podiumsplätzen. Ne?
Ja, das ist so. Ja, nochmal so von der Einschätzung halt auch, weil so eine WM ja dann eben auch lang ist. Ne? Wie stark spielt halt die Ermüdung bei der Konzentration dann tatsächlich noch eine Rolle? Ja? Wie erlebst du das als Radfahrer? Weil du hast es ja gesagt, das sind ja Entscheidungen, die man sehr schnell treffen muss. Ja? Also gehe ich am Hinterrad noch ran? Ja, nein, vielleicht ist schon nicht, weil dann ist die Situation vorbei. Ja.
Ja. Also zum einen ist das natürlich auch ein Instinkt. Ne? Man muss ja auch das Gefühl haben, also einmal sich das überlegen. Man muss ja auch innerhalb von kürzester Zeit einschätzen, die Geschwindigkeit, jetzt zum Beispiel, wenn einer attackiert, komme ich aus meiner Situation überhaupt da noch hin. Ja, also das macht ja nur Sinn, nochmal loszusprinten, wenn ich einschätzen kann, dass ich das schaffe. Weil wenn ich sehe, das reicht nicht, dann brauche ich es im Grunde genommen nicht zu tun. Oder ich gehe davon aus, dass der Fahrer, der hinter mir ist, auch mit durchzieht. Und das ist natürlich, da ist schon viel Psychologie auch dabei. Da muss man auch, wenn man jetzt in so einer Spitzengruppe ist, auch die anderen Fahrer lesen, ne? Und die Stärken halt rauslesen und sehen, was kann der denn? Oder was hat der auch für ein Ziel? Ist da vielleicht einer dabei, der sagt, der will gar nicht unbedingt gewinnen, der will Hauptsache oder will gerne gewinnen, aber dem ist es ganz wichtig, auf dem Podium zu landen. Dann kann ich natürlich damit rechnen, dass der Fahrer, wenn ich jetzt fahre, dass er auch dann weiter durchzieht. Ne? Und das muss man halt, und das sind halt Erfahrungen. Manche haben dann den Erfahrung und Instinkt, klar. Aber manche haben halt ein bisschen, lernen halt schneller, manche lernen aber auch nie. Das gibt's halt auch.
Aber ich meine, das ist ein schöner Bogen ja eigentlich wieder bei deinem Rennen, ja, weil jetzt hast du da ja, das hast du ja aufgezählt, du hast ja jetzt einen Haufen von absoluten Weltklasse-Sprintern, also ganz oben im Regal, ja. Fangen die schon einen Tag vorher an, sich gegenseitig zu taxieren oder die Sprüche reinzudrücken oder wie läuft das in so einem, an so einem Wochenende in so einem Rennen ab? Weil es ist ja klar, das Ding wird ja nur über genau diese beiden Elemente gewonnen, die du gerade geschildert hast, ja, Erfahrung und Instinkt. Mhm.
Ne? Ja, genau. Aber also ich gehe davon aus, dass wir in Münster natürlich einen Sprint haben werden bei den Mannschaften und bei den Sprintern, die wir dort haben. Die sind alle im selben Hotel einen Tag vorher, also die sehen sich, die haben genug Zeit, sich da gegenseitig zu dissen. Aber das ist ja das Schöne am Radsport, das passiert ja eigentlich nicht. Ne? Also die meisten sind ja wirklich, kommen sehr gut miteinander aus, abseits des Sattels, ja. Und also da gibt es eigentlich keine richtigen Feindschaften. Auf dem Rad ist man natürlich Konkurrent und dann wird auch richtig gefightet, aber ansonsten eigentlich geht man da sehr gut miteinander um. Es ist ja auch so, dass das ist ja quasi so ein rollender Zirkus, ja, und jeder ist ja ganz selten, dass ein Fahrer seine ganze Karriere in einem Team ist, sondern man wechselt und kennt dann halt viele Fahrer aus einem anderen Team schon, wenn man länger Zeit dabei ist. Aber ja, also dass sie sich da gegenseitig vorher runter machen oder sowas wie beim Boxen zum Beispiel, das gibt es nicht. Ne?
Ja, auf der anderen Seite war es ja auch, wenn ich jetzt nochmal an die Situation denke, als Cavendish da seine Tour-Etappe gewonnen hat. Gut, er selber war da sehr emotional, aber da sind natürlich sehr, sehr viele Leute hingefahren, die schon lange mit ihm unterwegs waren. Ne? Da hat man das mal so richtig gesehen, ja, was da dann hintersteht, weil jeder weiß ja, was es bedeutet, so oft eine Tour-Etappe zu gewinnen. Ja, von denen, die mitfahren. Ne?
Ja. Genau, ja, auf jeden Fall. Und da freut sich eigentlich jeder. Oder natürlich gibt es Konkurrenten, also gar keine Frage, aber ist schon, der Respekt ist halt extrem hoch im Radsport, das muss man schon sagen. Ne? Also da hat jeder Respekt vor der Leistung des anderen. Ja,
ein bisschen verstörend bei Cavendish, er will jetzt 2 Millionen haben für einen neuen Vertrag, er hat noch keinen und fährt jetzt erstmal ein Camp mit Lance Armstrong irgendwo. Da habe ich auch gedacht, okay, ist das jetzt der Weg, um mich richtig attraktiv zu machen?
Ja, das hat mich auch so ein bisschen gewundert, dass er da aufgetaucht ist. Ich habe nur so ein, ich glaube, irgendwo einen Tweet gesehen oder sowas. So hatte ich es auch erfahren. Ja, weiß ich auch nicht, ob das das Cleverste jetzt war, was er da gemacht hat. Grundsätzlich, er hatte ja schon mal diese Phase ja vor 3 Jahren, dass er da keinen Vertrag mehr gekriegt hat. Und es ist halt in dem Alter ist es natürlich wirklich schwierig, da noch einen langfristigen guten Vertrag zu bekommen. Ich meine, er hat mit Sicherheit sehr viel Geld in seiner Karriere gewonnen und er sagt, ich mache das nicht mehr für umsonst, sondern wenn ich fahre, dann will ich auch Geld verdienen, weil ich glaube, bei Quickstep hat er jetzt nicht mehr ganz so viel verdient. Ja? Also er hat da eine Chance gekriegt und hat es jetzt 2 Jahre gemacht, hatte dieses Jahr mit Sicherheit noch mal ein bisschen mehr verdient als letztes Jahr, aber ist klar, dass er da auch ein bisschen mehr für haben will, wenn er jetzt noch weiterfährt. Aber es wäre natürlich schade, wenn er jetzt nicht das Geld kriegt und dann auch keinen Vertrag geht und so seine Karriere zu Ende geht. Da könnte er lieber besser nach Münster kommen und hier seine Karriere feiern.
Seinen Titel verteidigen.
Genau,
ja.
So ist es.
Ja gut, aber das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Du siehst halt die neue Generation kommen. Ja, bei den Sprintern sind ja jetzt ein paar junge, sehr, sehr, sehr gute Leute dabei, ja, wo du auch weißt, okay, die kann ich vielleicht in einer guten Situation, wo der Instinkt nochmal eine Rolle spielt, nochmal stellen, aber die schlage ich nicht 3 von 4 Mal, ja. Und dann musst du dir überlegen, so wie will denn meine Karriere jetzt mal enden, ja? Und dann ist das vielleicht so, ne? So, da malt man sich so ein schönes Gebilde, ja, aber da müssen die Rahmenbedingungen auch stimmen für. Ne? Das ist auch nicht so einfach, ja.
Nee, genau, den richtigen Zeitpunkt zu finden, also das ist schon schwierig, ne, für den einzelnen Fahrer, keine Frage. Ja,
und André Greipel hat dann nochmal die Bergwertung bei euch gewonnen, ne? Das war auch ein Treppenwitz,
ja. Ja, genau. Ja, er hatte, er ist wirklich stark letztes Jahr gefahren, ne, es war ein extrem hartes Rennen, wir sind ja auch nicht in Münster ins Ziel gekommen, nicht mit den Schlussrunden, sondern ein bisschen außerhalb und war nochmal ein kleiner Hügel kurz vor Ziel und die haben schon echt ordentlich gefeitet. Das war schon wirklich gut und er hat sich top verkauft, auch wenn er nicht gewonnen hat. Das wäre natürlich für ihn auch nochmal schön gewesen, aber ich glaube, wir haben ihm da eine ganz schöne Bühne für seinen Abschied da geliefert.
Ja, ja, absolut, ne? Weil so stellt man sich einen Abschied vor, ne? Dass man halt nochmal auch bei ein paar genau. regionalen...
Ja, dass das auch angekündigt ist, ja. Ja, es waren viele Medien ja auch da und Freunde, Familie, Verwandte und dass man, das ist dann sehr emotional und das ist natürlich schöner so, als wenn man dann irgendwann Ende Dezember, kurz vor Weihnachten verkündet, übrigens, ich höre auf, weil ich keinen Vertrag gekriegt habe.
Ja. Nicht der schöne Weg, ne?
Genau, ja.
Du, dann sage ich ganz herzlichen Dank für eine Stunde wahnsinnig spannende Ritt durch die große Gemeinde. Ja, wünsche uns und dir vor allen Dingen ein super Rennen und das Ganze kann man ja beim WDR und im Stream halt auch angucken. Ne? Das ist ja auch immer wichtig.
Genau, so ist es. Einmal sportschau.de, da ist sogar 3 Stunden. Auf WDR ist es dann 2 Stunden oder 2,5, glaube ich sogar. genau. Ja. Auf Eurosport oder GCN kann man es auch gucken. Also hat jeder die Möglichkeit, das Profirennen. Ja,
oder nachmelden, so. Ne? Das geht auch immer.
Ja. Oder nachmelden, ja genau. Also es ist durchaus, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, sieht gar nicht so schlecht aus jetzt wieder, das Wetter für Montag wird wieder ein bisschen besser. Ja, das wünsche ich natürlich uns allen. Ich meine, so ein bisschen Regen ist mal nicht schlecht, schlimm, aber schöner ist natürlich auch so eine Freizeitveranstaltung oder Freiluftveranstaltung, wenn da schönes Wetter ist. Und deswegen, ja, alle, die wollen, können auch nachmelden und freue mich auf jeden, der kommt.
Ich komme, Roland, 95, wenn es geht. Und
wunderbar.
Den Regen nach wohin? Nach Osten schieben, ne? Weiter Osten. Ja?
Genau, ich schieb ihn rüber, ich probiere es.
Ja. Fabian, vielen Dank. Ja. Großer Erfolg.
Ralf, ja, danke dir auch. Bis dann. Ciao, ciao.